Dieser Blumenwurf, der am 5.2.2020 stattgefunden hat im Thüringer Landtag, der war für uns auch so ein Symbol. Also auf der einen Seite, glaube ich, auch eine Wut darüber, wie die Wahl stattgefunden hat. Also das ging ja um den dritten Wahlgang im Thüringer Landtag, als damals Thomas Kemmerich gewählt wurde mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD. Und auf der anderen Seite war das für uns auch so ein Symbol, dass Susanne Hennig-Welso, indem sie damals die Blumen überreicht hat, statt die Hand zu geben, dass es vielleicht auch so ein Grabesstrauß war. Ne? Also das so,
Moment, die hat nicht überreicht, die hat ihm vor die Füße geworfen.
Genau, sie hat ihm die Blumen vor die Füße geworfen. Und diesen Blumenwurf, sagen wir kurz, den haben wir eben genommen als vielleicht die berühmteste politische Geste der Gegenwart.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, kann man vielleicht auch Stefan Petermann mal mit an Bord holen. War euch dann klar, weil das war ja wirklich so eine starke Geste, so ein starkes Bild, dass es dann irgendwann waberte, ihr in der Filmproduktionsfirma 1,60 Meter, wir machen da was draus. Ihr hattet ja parallel auch noch andere Projekte noch mit dem Schnitt wahrscheinlich von Arena 196 beschäftigt. Also wann wurde euch klar, hier entsteht was?
Also diese Geste, die ja so einen komplexen politischen Prozess irgendwie so in 3 Sekunden überführt, an dem man sich wirklich streiten kann, man findet den gut, man findet den schlecht, hat uns länger schon beschäftigt. Also wir haben da schon eigentlich Jahre drüber gesprochen, irgendwie mal was damit zu machen. Und vor 2 Jahren haben wir gesagt, wir würden das gerne mal koppeln, wirklich mit dem Thema der Wut, weil wir das Gefühl haben, dass so nicht nur hier in Thüringen, sondern überall quasi so eine große Schieflage ist, die Leute wütend sind, auf die Straße gehen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wir das Gefühl haben, dass es ja eigentlich ein unproduktives Gefühl ist, dieses Wut. Gleichzeitig haben wir alle Wut, und das so ein bisschen als Anlass zu nehmen, vielleicht so auch ein bisschen als Brücke zu nehmen und zu sagen, wir nehmen den Blumenstraußwurf, also die Leute werfen Blumen auf das, was sie wütend sind, und dann sprechen wir darüber, warum sie das geworfen haben, warum sie wütend sind.
Also natürlich neugierig, wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir müssen natürlich drüber reden. Übermorgen, wir sagen es am Ende nochmal, findet ja dann die Ausstellung, gibt es dann im Thüringer Landtag, ist die Vernissage um 17 Uhr, das kann man schon mal das erste Mal jetzt sagen. Aber wie schwierig war es denn oder wie seid ihr da vorgegangen, überhaupt diese Menschen zu finden, die das machen?
Ja, das war für uns auch die große Frage. Also wenn man mit so einer Art Installationsobjekt rausgeht, also wir haben uns ein Objekt bauen lassen, wo man dran schreiben konnte, was in einem die Wut entfacht, und wir haben jetzt extra nicht irgendwie eine Puppe oder irgendwie, also wir haben jetzt nicht Thomas Kemmerich dahingestellt, ne? Sondern es ging uns ja auch gar nicht darum, dass man auf jemanden Wut hat, sondern es ging uns eher um was Generelles, also was die Wut entfacht. Und dann konnte man da bei uns eben mit Kreide dran schreiben, was einen wütend macht, und dann eben Blumen davor werfen. Und eigentlich war unser Gefühl, dass die Geste an sich das Starke sein wird. Also, dass die Menschen damit auch Freude haben werden. Also, dass es eine Art kultivierte Wut ist. Also, wir sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, schmeiß Torten auf uns oder Eier oder irgendwas.
Auch eine schöne Idee.
Ja, aber es geht wahrscheinlich darum, dass es eben nicht so, ich sage immer nur das Wort prollig wirkt oder dass es einfach genölt wird, sondern soll irgendwie schon genau, mehr auch sein, Erkenntnisgewinn bestenfalls ja auch.
Ja, es ging wirklich um eine Art differenzierten Austausch über Wut. Und ehrlich gesagt, als wir losgefahren sind, haben wir gedacht, das ganz Starke werden einfach die Bilder sein, die wir bekommen. Und wir haben gedacht so, die Zunge ist ein Dolch aus Fleisch, aber lasst lieber Blumen werfen.
Was ist das für ein Zitat? Die Zunge ist ein Dolch aus Fleisch.
Ja,
ist
super, oder? Nee, das haben wir mal als Zitat Spruch gefunden, und das war so sensationell. Die Zunge ist ein Dolch aus Fleisch, lasst Blumen werfen. Und der Blumenwurf an sich war aber dann bei uns gar nicht das Zentrum, sondern was uns total überrascht hat, war, dass weniger dieses Happening im Vordergrund stand, sondern vor allem Leute mit uns extrem differenziert über Wut gesprochen haben. Wir haben teilweise Gespräche von über einer Stunde gehabt, also nach dem ersten Tag, das war ja eigentlich eure Frage, haben wir gedacht, für das allererste Mal müssen wir irgendwie Leute suchen, die wir kennen, wo wir irgendwie keine Angst haben müssen, dass die jetzt uns die Blumen ins Gesicht feuern. Und da haben wir also Bekannte angesprochen, und die sind dann gekommen und haben mit uns gesprochen, da fing das eben an, dass es eigentlich vor allem um Gespräche ging. Die haben auch geworfen, teilweise haben sie sich auch geweigert. Und schon die allerersten haben den Wurf verweigert, die wollten Blumen niederlegen. Und haben wir gedacht, ja okay, wir sind ja bescheuert, wir wollen ein Happening machen, das müssen wir auch ernst nehmen, das machen die da ja selber was, die Leute. Und nach dem Mal waren wir irgendwie gewappnet und dachten, okay, jetzt können wir rausgehen. Und dann haben wir uns tatsächlich an Orte gestellt, auf Marktplätze. Wir waren auf Dorfplätzen, aber wir waren auch auf der Saale Orla Messe in Pößneck, wir waren in Bad Frankenhausen auf dem Marktplatz, wir waren in einem kleinen Dorf in Eichstrut. Und in dem kleinen Dorf, das war natürlich nochmal besonders, weil das kannten wir schon von einem anderen Projekt. Und du kriegst einen anderen Zugang. Also da ist die Barriere ist nicht so groß, wenn Leute dich schon mal kennen und Vertrauen haben zu dir.
Das klingt danach, als ob das dann gar nicht mehr um Kemmerich, um AfD ging, sondern allgemein deren Geschichten und die Wut. Das ist dann dass nur der Anlass war, dass Menschen dann anfangen zu reden. Kann das sein?
Ja, das war der Anlass, weil das ist eigentlich eine Geste, die eigentlich jeder kennt. Und das war auch die Erfahrung, dass eigentlich, es war kaum mal jemand dabei, der es nicht wusste.
Ihr habt ja, also korrigiert uns, 85 Gespräche sind jetzt das am Ende 83 Gespräche sind es geworden. Und das ist ja teilweise wahnsinnig viel Material. Und was habt ihr denn dann selber gelernt und mitgenommen? Also wie habt ihr es dann auch geordnet? Also was habt ihr gelernt und wie habt ihr das ganze Material auch geordnet?
Also das waren verschiedene Phasen. Das eine war die Gesprächsphase, die natürlich besonders aufregend war. Man geht raus und spricht mit vielen Fremden auch. Wut ist ja auch ein krasses Gefühl, so ein bisschen die Sorge, was kommt uns da entgegengeflogen? Und sozusagen der zweite große Aspekt war natürlich dann dieses Ordnen. Also zum einen wirklich das Übertragen des gesprochenen Wortes, also das, was wir jetzt machen, in etwas, was man lesen kann.
Vielleicht kann man noch sagen, wir haben ja alles, also wenn mit Einwilligung, der Gesprächspartner, haben wir das auch aufgenommen und wir haben Audio, auch alles verschriftet.
Ihr habt aufgenommen, also audiomäßig, transkribiert, aber Fotos gemacht. Also nicht einfach, ihr habt es mit je bisschen verlassen, weil ihr seid ja eigentlich Filmleute. Oder was seid ihr für Leute?
Ich würde sagen, Stefan ist vor allem Schriftsteller.
Ah.
Bald kommt auch sein neues Buch raus im Dezember. Und ich habe mich irgendwie so ausgebreitet.
Weil nur zur Erklärung, Leute, die euch nicht kennen, ihr macht gute Dokumentarfilme. Ihr macht legendäre Dokumentarfilme. Reinhard, kann man das so sagen?
Das kann man sagen. Also Arena 196, habe ich schon erwähnt, über den Wahlkampf, Bundestagswahlkampf hier in Thüringen im Wahlkreis 196 war das. Oder auch der zerbrochene Klang, kann man auch mal nennen, der sozusagen, da ging es um Minderheiten in Moldawien. Ja, aber das ist so ganz unterschiedlich. Das ist so der kleine Schlenker dahin. Jetzt also dieses Projekt.
Genau, also wir haben ja schon mal zusammen das Projekt Jenseits der Perlenkette gemacht, wo wir in die kleinsten Dörfer Thüringens gefahren sind, wo wir auch viel mit Leuten gesprochen haben, zugehört haben. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, eben nicht in die Diskussion reinzugehen, wenn jemand eine andere Sicht hat, da sofort dagegen zu halten, sondern erstmal zuzuhören. Und ich glaube, deswegen ging es für uns erstmal darum, das aufzunehmen, vielleicht auch so ein bisschen das, also als Chronistinnen irgendwie zu sehen, was ist denn eigentlich da, über was wird denn gesprochen, was sind denn die Themen? Und das waren natürlich viele politische Themen, Krieg, Migration, Ost-West war natürlich ein Thema, es war auch viel private Wut oder so allgemeine Sachen. Was macht?
Das war auch Hintergrund meiner Frage. Also jetzt wurde es zum Teil schon beantwortet, aber kann man sagen, dass zum Beispiel Krieg am häufigsten vorkam? Also habt ihr das da auch nochmal so geguckt, also was besonders oft genannt wurde, oder habt ihr einfach nur die verschiedenen Themen dann mal aufgeschrieben für euch intern?
Also da wir ja alles verschriftet haben, haben wir dann natürlich auch einen guten Überblick. Und ich würde sagen, Stefan, korrigier mich, politische Wut war schon das, und auch gesellschaftliche Wut war schon das größte, der größte Batzen.
Auf wen kann man das konkret sagen?
Sehr unterschiedlich.
Wut über was oder auf jemand, weil Wut kann ja so, man kann ja wütend sein und weiß eigentlich gar nicht so richtig warum, oder man ist wütend auf jemand. Wie könnt ihr das fassen?
Ja, also ich würde sagen, es ging weniger um Parteien, auch wenn dann auch waren es die Grünen oder die AfD. Ich glaube, dazwischen hat sich die Wut eigentlich nicht ausgebreitet. Aber ansonsten ging es, glaube ich, viel um den Verlust von Wirksamkeit, würde ich sagen.
Ich kann ja nichts machen.
Ja, ich kann nichts machen. Also auf der einen Seite selber wenig zu tun, also so eine Anspruchshaltung von, das muss für mich gemacht werden. Aber auf der anderen Seite eben auch Leute zu erleben, die etwas tun und trotzdem immer gegen Wände rennen. Und eben auch gerade in diesen kleinen Orten, wo du merkst, die kämpfen wirklich um etwas. Also beispielsweise ein Ort, weiß nicht, ob wir den Namen nennen sollten, vielleicht lassen wir es jetzt erstmal weg, ein Ort, der darum kämpft, seinen eigenen Namen behalten zu dürfen. Durch die Gebietsreform gehören die halt jetzt zu einer größeren Landgemeinde und denen wurde versprochen, dass sie ihren Namen behalten können. Aber dann wurde das umgesetzt, die haben die Unterschrift gegeben. Ja, und auf einmal heißt es, nee, an euer Ortsschild kommt jetzt Landgemeinde und euer Ort ist nur noch ein Ortsteil. Das heißt aber eben auch für alle in dem Ort, sie verlieren ihren Versicherungsschutz, wenn sie nicht rechtzeitig den Versicherungen melden, dass sie jetzt eine neue Adresse haben. Die haben alle Kosten, die müssen ja an alle, brauchen einen neuen Ausweis, Pass und so weiter, Führerschein, überall hin muss man es melden. Und es hat natürlich auch was mit dem Verlust von Identität zu tun. Gerade wenn man sich eben eingesetzt hat dafür, dass man das doch behält. Das war jetzt nur eins von den Beispielen. Und ich glaube, da kulminieren so gewisse politische Zustände, wo man merkt, in diesem Land funktioniert einfach doch vieles nicht mehr so, dass sich die Leute auch beteiligt oder eben auch selbstwirksam fühlen.
Ist dann auch die Idee eurer Ausstellung, die jetzt am Mittwoch ja beginnt, dass man das sozusagen zurück an den Absender, oder wie man sagt, ne? Im Thüringer Landtag, da hat ja alles begonnen vor 5 Jahren, und dass sozusagen auch die Leute, die es betrifft, Politikerinnen und Politiker, sich das auch mal anhören und sich damit auseinandersetzen.
Also ich glaube, das ist jetzt, oder sozusagen meine Erfahrung war, das ist jetzt nicht so, da gibt es einmal die Politik und dann gibt es die komplette Gesellschaft, die steht der Politik gegenüber und die Politik muss das richten. Also ich glaube, das war nicht meine Erkenntnis in dieser, sozusagen aus dieser, sozusagen aus diesem Projekt, sondern das ist so eine Gemeinschaftssache. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wirksam zu sein, also wir haben natürlich gefragt, was ist Wut für euch? Und da kam mir im Ganzkopf der Begriff Ohnmacht, Hilflosigkeit, ich habe keine Kontrolle. Und da ist eben die Frage, wie kann ich mich da einbringen? Und das ist ja schon so ein Geben und Nehmen. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft einzubringen und was zu machen. Man läuft gegen Wände, manchmal klappt das dann. Und sozusagen einfach dieses Spektrum an Gefühlen, das sind viele Gefühle dabei, das sind viele Gedanken, viele Überlegungen dabei. Und ich glaube, das wollen wir in diesen Landtag geben. Nicht unbedingt zu sagen, jetzt können wir sozusagen das an einen Punkt adressieren und wenn das da ankommt, dann ist alles gelöst, sondern erstmal zu sagen, das ist einfach da. Eine Menge Gefühle, es gibt ein paar Überlegungen, was man damit machen könnte, und es gibt aber auch viele Fragen, die man, glaube ich, nicht von heute auf morgen beantworten kann.
Und wir haben ja auch, wenn wir jetzt im Landtag sind, das ist natürlich schon auch interessant, weil im Grunde genommen müssen ja jetzt Politiker, Abgeordnete, Verwaltungsmitarbeiter täglich an den Wutausbrüchen der Bürger vorbeigehen.
Wo ist das genau? Wo
hängen die? Im Abgeordnetengang. Also man muss praktisch vom Abgeordnetenhaus immer durch diesen Gang gehen, um dann zum Plenarsaal zu kommen. Ach so. Das ist schon auch ein interessanter Ort.
Habt ihr den gewählt? Oder du?
Nee, der wurde uns vorgeschlagen.
Ah. Ja, ja. Das wollte ich gerade mal fragen. Wurde euch vorgeschlagen? Das heißt also, es war von Anfang an klar, dass dieses Projekt im Landtag, das war sicherlich nicht von Anfang an klar,
nein,
weil ich mir ja vorstellen kann, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, der Landtagspräsident, Thaddäus König vielleicht, ja, wahrscheinlich. Mit dem müsst ihr ja irgendwann in Kontakt getreten sein, von der CDU, um das auch nochmal zu nennen.
Genau. Genau so war es auch, weil das ist ja jetzt irgendwie
auf eine Art kurios, oder?
Ja, nein, ich meine, man muss ja auch sehen, das ist ja jetzt auch nichts, womit sich eigentlich ein Landtag gerne schmückt. Das eine ist, dass das war der größte Skandal in der Geschichte des Landtags. Es gehört aber trotzdem gehört es dazu. Und die CDU, glaube ich, möchte sich auch nicht unbedingt schmücken mit dem Wurf, mit dem sie ja indirekt auch zu tun haben, weil sie haben ja ihre Stimmen vergeben an Thomas Kemmerich.
Du siehst mich jetzt verwirrt und vielleicht auch Reinhard, weil warum findet es dann trotzdem statt? Also wie habt ihr da Druck ausgeübt oder ja, also, spricht das für politische Reife, dass die politische Kultur doch nicht im Eimer ist in Thüringen? Oder?
Nee, also Druck kann man da schwerlich ausüben, weil wir sind ja einfach nur Bürger dieses Landes. Ja. Nee, ich habe tatsächlich erstmal Kontakt aufgenommen mit Frau Erlekampf, die ist zuständig für diese Sachen. Also für Ausstellungen. Dann habe ich aber auch Thaddäus König angesprochen. Ah. Und es kam dann auch irgendwann zurück, ich glaube, das wurde auch viel besprochen, naja, ob wir es nicht unbedingt den Thüringer Blumenwurf nennen können. Und dann haben wir also einen anderen Titel gefunden. Deswegen heißt die Ausstellung jetzt Unverblümt.
Ah.
Die Wut in Thüringen. Hm. Und das kann ich auch verstehen. Und es gehört natürlich auch Mut dazu, zu sagen, okay, wir lassen euch in den Landtag. Und dass wir da überhaupt rein konnten, ist ehrlich gesagt fast wie ein Wunder für uns.
Ja, du siehst uns verwundert, dass das stattfindet. Als du mir das geschickt hast, dachte ich, nee, die machen halt das Ding gemacht. Das wird vielleicht irgendwo im CKB oder im Kunsthaus oder an einem subversiven Ort, da wird das mal verhandelt. Aber dass es im Landtag verhandelt wird, finde ich gut. Und überrascht mich.
Ich versuche jetzt auch gerade, und ihr könnt uns gerne mal so mitnehmen, weil wir uns auf jeden Fall, auch Carsten und ich, die Ausstellung anschauen, auch vielleicht einige Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören. 17 Uhr, jetzt übermorgen, am Mittwoch, den 22. ist die Vernissage. Vielleicht, wie interaktiv ist die Ausstellung? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht das aus? Also ihr habt ja gesagt, 83 Gespräche. Also kann ich da auch reinhören in die Gespräche? Kann ich nur lesen? Also wie läuft das, wenn ich da durch den Abgeordnetengang langlaufe?
Ja, wir haben natürlich überlegt, wie wir diese 83 Gespräche, das sind 600 Seiten ungefähr, also Text, der entstanden ist, haben wir schon für die Webseite sehr reduziert und für die Ausstellung müssen wir das auch reduzieren. Und wir hatten schon einmal eine Ausstellung beim Tag gehabt, eben mit unserem Dorfprojekt, mit Jenseits der Perlenkette, und da war uns auch wichtig, die Verbindung zwischen Text und Foto, also nicht nur Fotos zu zeigen, sondern auch, dass eben die Gedanken, die Beobachtung, die wir gemacht haben, damit reinzubringen, und so haben wir das auch gestaltet, also eben diese Fotos, wie Menschen Blumen werfen, wütend dabei sind oder eben nicht wütend sind. Und aus dem anderen haben wir eben nochmal ein bisschen komprimiert geguckt, was waren so die wichtigen Themen. Krieg haben wir ja schon genannt, politische Wut, aber auch Nichtwut ist uns ganz wichtig. Es gab Leute, die auch nicht wütend waren. Und da haben wir eben da nochmal so ein paar Textzitate, ein paar Aussagen von den Menschen so zusammengefügt, dass da, glaube ich, so das Spektrum so ein bisschen abgebildet wird von dem, was da gesagt worden ist.
Du hast jetzt hier einen Zettel vor dir, sind da Zitate dabei?
Genau, das sind zum Beispiel ein paar Zitate dabei.
Ja, dann wollen wir natürlich jetzt mal was hören.
Also. Was wollt ihr denn hören?
Also vielleicht sagen wir einfach mal, welche Kategorien jetzt dabei sind.
Was ist Wut? Wir haben das den historischen Blumenwurf genannt. Also den von
mich interessieren die Zitate.
Beim historischen Blumenwurf würde ich euch gerne noch erzählen. Wir wollten natürlich auch mit Susanne Hennig-Welze und mit Thomas Kemmerich sprechen.
Ah. Und mit Thomas Kemmerich standet ihr eigentlich für ein anderes Projekt sowieso in Kontakt, ne?
Genau. Und Thomas Kemmerich kam auch und der hat aber dann keine Blumen geworfen, sondern der hat eine Vase mitgebracht und hat die Blumen da reingestellt. Und mit Susanne Hennig-Welze, da war es schwierig. Die wollte erst nicht so richtig, dann hat mein Termin aber da abgesagt. Wir haben jetzt aber im Nachgang, habe ich mit ihr jetzt gesprochen und sie hat uns tatsächlich ein paar Fragen auch dann schriftlich beantwortet. So. Und wir haben auch wirklich überlegt, ob wir diesen historischen Blumenwurf auch groß mit thematisieren. Also auch mit den beiden im Thüringer Landtag, und haben uns jetzt wirklich super, super kurzfristig dagegen entschieden, weil beide im Landtag bereits ihre Bühne hatten. Aber wir haben auch noch eine Ausstellung nächstes Jahr in Weimar zum Beispiel. Und da werden die beiden auf jeden Fall auch groß mit Aussagen und so weiter.
Da wird es eine andere Gewichtung bekommen. Aber jetzt die Zettel sind ausgebreitet. Jetzt Stefan Petermann.
Vielleicht alle Kategorien erst noch, Stefan.
Genau, also ich, wie gesagt, Krieg haben wir, die haben den historischen Blumenwurf, allgemein was zu Wut zu sagen.
Ost-West.
Ost-West haben wir, genau.
Ja, auch spannend.
Habe ich, glaube ich, gar nicht mit. Ich würde vielleicht zu Politik zwei, drei Sachen, weil das so das brennende Thema ist. Also sind jetzt nicht unsere Worte, sondern eben die Menschen,
die Zitate der Menschen, die auch die anonym sind, oder?
Zum Teil anonym, zum Teil hatten die keine Probleme damit, ihren Namen zu nennen und Bildgesichter zu zeigen. Ich lese jetzt einfach mal was vor. Du kannst ja auch, Friederike sagt, ja, ich bin wütend über Hunger, Armut und Krieg in der Welt. Natürlich bin ich wütend. Warum gibt es das überhaupt noch? Könnte man alles bekämpfen? Also Hunger müsste es nicht geben, Krieg müsste es nicht geben, Armut müsste es nicht geben. Caro sagt, ich glaube, vor allem in Bezug auf Politik ist auch wichtig, Wut zu zeigen, damit sich halt eben etwas ändert. Kai sagt, auf Vernunft scheint wahrscheinlich niemand zu reagieren. Ich denke eher, dass es ohne Schmerz vermutlich keinen Wandel gibt. Wie soll's denn? Ich wüsste gar nicht, wie es sonst geht, wenn nicht irgendjemand das Parlament stürmt oder seiner Meinung Nachdruck verweilt. Oder ich weiß nicht, ob die politisch Verantwortlichen wütend sind. Ich glaube eher, die sich von der Politik nicht gehört oder gesehen werden, das sind eher die Wütenden. Die da oben sind dann nicht wütend, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. So.
Ich merke gerade so, es gibt so Sätze, Carsten, jetzt wahrscheinlich auch so, oder euch auch, die bleiben so hängen. Ohne Schmerz gibt es keinen Wandel. Ja, das ist auch sowas, was.
In der Kunst braucht es Schmerz, es braucht es wahrscheinlich auch in den politischen Auseinandersetzungen, wo man sagt, ja, es ist ja so, Polarisierung ist das Thema, aber das schmerzt ja auch. Und dann andere Meinungen zuzulassen, schmerzt ja auch, dass sie anzuhören denken, oh, boah. Also am Ende ist doch der Schmerz, der vielleicht dann aus der Wut folgt.
Es gibt auch so Sätze, wo man so denkt, die könnten es gibt ja immer so Aphorismenbücher oder sowas, die könnten da reinkommen. Also Beispiel sagte Ulrike, die Wut nimmt immer den kürzesten Weg, aber vielleicht nicht immer den richtigen. Wir sind vielen solchen Dingen, solchen Wörtern begegnet. Und das ist vielleicht auch wirklich was sehr Interessantes, gerade in Bezug auf unsere eigene Arbeit. Wir haben sehr viele Politiker begleitet in dem ganzen letzten Jahr. Und Politiker sind einfach sehr gewappnet, so, sind alles so Semantic Warriors, ne? Also so Semantikkrieger. Kein falsches Wort sagen, immer nur alles glatt geschliffen, möglichst keinen Fehler machen, kein falsches Wort verwenden. Und die Menschen, denen wir begegnet sind, du merkst erstmal, wie reich diese deutsche Sprache ist und wie groß auch das Vermögen ist, Dinge in Worte zu fassen, in dem Moment, wo du eben diese politische Bühne verlässt. Also das ist einfach viel reichhaltiges Kompendium an Wörtern, die da zusammengefügt werden.
Jetzt sind wir schon auf der Interpretationsebene.
Aber haben wir noch ein paar Zitate? Haben wir noch Zeit für zwei, drei
Zitate? Ja, erstmal noch ein paar Zitate, dann kommen wir zur Interpretationsebene.
Willst du was vom Historischen? Ich lese mal vom Historischen, ja. Also, ich fand das wohl dosiert, also ging es um den Blumenwurf 2020, genau die richtige Geste für die Situation. Es ist ein bisschen so, wie Männer dürfen das, den Federhandschuh hinwerfen. Das kommt aus der Geschichte, das ist eine Geste. Es war ja keine Kriegserklärung, aber daher kommt ja dieses vor die Füße werfen. Ich fand das in dem Moment gut. Christian sagt, dieser Blumenwurf hat auch ein Stück weit die parlamentarische Kultur beschädigt. Wenn wir beginnen, in Parlamenten uns nicht nur verbal und in Sachargumenten auszutauschen, sondern persönlich beleidigend sind und auch Symbole des Staates herabzuwürdigen, dann hilft das vielleicht kurzfristig dem Beifall in der eigenen Community, aber es zerstört nachhaltig das Vertrauen in solche Institutionen. Werner sagt, die haut einen Strauß Blumen hin, da müsste sich der Merkel auch einen Strauß Blumen vor den Arsch schmeißen. Das ist doch so. Ich kann da nicht von sonst wer schreien, das muss man rückgängig machen oder sonst was. Das geht doch nicht. Keiner konnte gewinnen, ist doch so, guck doch mal das Land an, was hier los ist. Martin sagt, Thomas Kemmerich will selber werfen, der soll lieber Haare schneiden, der Kerl. Was soll ich dazu sagen? Steigbügelhaltern der Faschisten gehören ganze Blumenbeete ins Gesicht geworfen für meine Begriffe. Thomas sagt, weiß nicht, ob ihr das was gebracht hat. In dem Moment hat's was, natürlich. Wo sie eine gewisse Wut gespürt hat, definitiv ja. Aber das Grundproblem, weshalb sie so wütend war, weiß ich nicht, ob das gelöst worden ist. So, ein paar Beispiele.
Das ist jetzt, macht mir die Lust, da mal zu gucken, ne? Vielleicht auch die Gesichter dazu zu sehen. Und
ich wollte jetzt gerade sagen, nochmal, um meine Interpretationsebene nochmal zu sagen, weil ich jetzt gerade, wir hören ja beide fasziniert zu, wie wichtig Sprache ist. Also, und das kann man ja nochmal vielleicht sagen, aus eurer Sicht, weil ihr eben mehrere Projekte teilweise parallel filmt, begleitet und ihr habt im vergangenen Jahr eben den Thüringer Landtagswahlkampf auch gefilmt, habt da mit den Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen sozusagen auf der politischen Ebene zu tun gehabt, habt da die Sprache erlebt, wie du es gerade gesagt hast, und dann die Sprache der anderen Menschen, der Wählerinnen und Wähler. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Sprache ist alles, dass sozusagen mehr von der Sprache mit unter wieder die Politik reingetragen wird. Das meinte ich aber mit, ist meine Interpretation.
Ja, sich eigentlich wünschen, aber man muss auch sagen, das ist ja ein Wechselspiel. Es ist ja nicht nur, dass Politiker von alleine sich auf möglichst überhaupt kein Glatteis begeben. Das ist natürlich auch ein Wechselspiel mit der Presse, weil natürlich jedes falsch empfundene Wort natürlich dann auch wie so eine Sau durch die Arena getrieben wird. Ne? Also es ist, ja, und deswegen ist das natürlich so, man begegnet jetzt im Landtag, also weil du nur gefragt hattest, Fotos und Texten und in den zukünftigen, wir machen noch
das wäre die nächste Frage gewesen, wie das jetzt weitergeht und man kann ja, das haben wir ja schon rausgehört, Website und so weiter, wo man sozusagen noch mehr erfahren kann, was da geplant ist.
Genau, aber das Schöne ist, wir bekommen dank der privaten Spenden der Literarischen Gesellschaft und jetzt Lottomitteln durch das Finanzministerium, haben wir jetzt die Möglichkeit, damit auch Veranstaltungen zu machen. Und wir bereiten das gerade vor, dass wir also multimediale Abende machen, wo man Fotos sehen kann, also mit Beamer an die Wand geworfen, wir Ausschnitte lesen, eigene Texte lesen und auch noch Audio-Takes mitbringen. Und dann kann man mit uns darüber sprechen und wir bringen das Objekt auch mit und dann kann man auch selber Blumen werfen oder was auch immer man damit machen möchte.
Aber ist es jetzt okay, schon für die Website Werbung zu machen? Das ist ja auch interessant, da sieht man ja schon, hat man schon Vorgeschmack von den Wutworten. Was ist Wut? Also politische Wut, Krieg, Migration, private Wut, Umgang mit Wut, Wutgeschichten, da jemand hier mit freiem Oberkörper, der so richtig sie ausagiert, Frauen und Wut, historischer Blödsinn, Ost-West-Wut, Nicht-Wut, das nimmt das ja schon ein bisschen einen Vorgeschmack. Einfach blumenwurf.de, ganz einfache Adresse.
Ja.
Erstaunlich, dass es die überhaupt noch gab. Also blumenwurf.de gibt einen Vorgeschmack auf, ich gucke mir jetzt mal den Typ mit dem freien Oberkörper an, der ist ja richtig hier, Dörte, verstehe.
Oh, krass, jetzt hast du die Hörer neugierig gemacht. Also der Typ mit dem vollen Oberkörper. Also da wirklich, wer das sehen möchte, also die Bilder sind schon eindrucksvoll, muss man sagen. Und die Texte, also blumenwurf.de. Jetzt gedanklich, wir werden dann auf jeden Fall nochmal weiter darüber berichten, auch über die Ausstellung ganz konkret. Aber jetzt, wenn es am Mittwoch losgeht mit der Vernissage um 17 Uhr, wisst ihr denn schon, wer von politischer Seite aus dann da sein wird? Kommen muss auch von Amts wegen?
Also wer von Amts wegen da ist, ist der Landtagspräsident Thaddäus König, der Vizepräsident Steffen Quasebart und nicht nur als Gruß August, sondern wirklich aus, also Gruß August jetzt in Anführungszeichen, ne? Sondern auch als aus Interesse der unserer Arbeit gegenüber werden Katja Wolf und Steffen Schütz da sein.
Und Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW.
Genau, beide BSW. Und ob sonst noch jemanden von unseren Großkopferten kommt, das wissen wir nicht. Aber es gibt
Großkopferten, die Großkopferten. Habe ich lange nicht mehr gehört, ja. Das Wort. Das sind die, die hohe Verantwortung haben. Also Großkopferten.
Ja, wir müssen auch der Vergangenheit ein paar Wörter stibitzen und bei uns
behalten lassen. Und konservieren und aufrechterhalten.
Und ansonsten werden auch ein paar Leute kommen. Wir machen so eine kleine Performance dort auch mit Leuten, die mitgemacht haben und die kommen und die dann mit ihren eigenen Texten konfrontiert werden und die aus ihren eigenen Texten vorlesen.
Ach, das heißt, die Leute, die ein paar von den 83 werden da sein und Performance, ja, interessant.
Aber es werden natürlich nicht so viele sein, weil 17 Uhr am Mittwoch. Leute, wer kann da kommen?
Und komme ich in den Landtag eigentlich? Also ich muss ja immer Ausweis zeigen. Und
das alles. Nur Ausweis. Ausweis muss man zeigen.
Also wenn ich,
als Personalausweis, ganz normal.
Wenn ich also jetzt die, jetzt, ich bin nicht für Vernissage, 17 Uhr, da hängen die da alle rum mit den Sektgläsern und so weiter.
Gibt's auch. Es gibt auch Häppchen. Also man kann auch essen. Ihr verhungert nicht.
Aber wenn ich das alles nicht will, dann kann ich ja
regulär auch in die Ausstellung gehen.
Was heißt dann regulär? Wisst ihr das, von wann bis wann man da in den Landtag kam?
Die ist jetzt ein Monat dann bis zum 23.11. hängt die Ausstellung. Bis dahin kann man sich mit Wut und, wie gesagt, auch Nicht-Wut beschäftigen.
Und dann kann man in die Kantine gehen, mal günstiges Essen und dann sich das Ding angucken. Boah, aha, im Thüringer Landtag.
Gegen Ende des Gesprächs habe ich noch ein paar Fragen und Carsten vielleicht auch. Also einmal, das, wenn man euch so zuhört, und wir sprechen uns ja immer mal so zwischendurch, das ist ja, geht ja nicht nur um die Projekte, ihr lernt ja selber auch immer was. Ihr kriegt ja Einblicke, die jetzt andere Menschen nicht bekommen, weil ihr dann eben verabredet seid mit Spitzenpolitikern, aber auch mit normalen Menschen. Was habt ihr selber am meisten mitgenommen aus dem Projekt? Also was gab es für euch für einen Lerneffekt vielleicht auch? Wart ihr positiv überrascht?
Ich hätte zwei Sachen.
Wart ihr negativ überrascht?
Ich hätte zwei Sachen. Also das eine ist, dass wir gedacht haben, oder ich auf jeden Fall, dass sich das irgendwann nach dem zweiten oder dritten Ort, da werden wir wissen, was Wut ist für die Leute, und dass wir völlig unterschätzt haben, wie individuell allein dieses Wort, diese Empfindung gefühlt wird und wie viele Worte wir für das Thema Wut gefunden haben. Das war das eine. Das zweite, dass uns extrem persönliche Geschichten erzählt wurden, wo man das Gefühl hat, wir sind so ein bisschen wie der Beichtstuhl. Also es war zum Beispiel ein Mann, manche haben wir auch geschützt, wir haben das also nicht auf die Website genommen, aber ein Mann hat uns erzählt von seinem Sohn, der verzweifelt in der Erziehung mit seinem Sohn. Sein Sohn hat keine Achtung mehr vor ihm und dass er selber aber auch Gewalt anwendet, um seinen Sohn unter Kontrolle zu bringen. Und der wütend auf seinen Sohn ist. Dann haben wir auch eine Frau gehabt, die uns erzählt hat, sie ist wütend auf ihren Lebensgefährten, der einfach verstorben ist, der einfach von heute auf morgen nicht mehr da war. Oder wo man auch selber mit eigenen Vorurteilen konfrontiert wird. Wir haben mit einem Obdachlosen gesprochen und haben gedacht, ich habe gedacht, na, der wird dann kommen und Kapitalismus und die Zustände und es ist alles so ungerecht, dieses System. Und dann sagte er dir aber, er ist wütend darüber, dass es so wenig Achtung der Arbeit derjenigen gegenüber gibt, die Parks sauber halten. Der hat sich über die Vermüllung geärgert. So, und dann denkt man, wir sind oft so, wir treffen so schnell Zuschreibungen und wir sind so schnell und so oft so vorurteilsbeladen. Und wenn man sich mit Menschen intensiv unterhält und vielleicht ist das auch was für Familiennachmittage, anstatt sich zu streiten oder so, und sagt, wir unterhalten uns einfach mal über einen einzigen Begriff und du wirst erstaunt sein, wie viel mehr du erfährst als alles das, was du glaubst, erfahren zu können.
Na, ihr habt zugehört. Das ist ja ein Wert an sich und das hat was therapeutischen Charakter. Zuhören. Leute wollen ihre Geschichten erzählen davon, oder? Das ist das genau. Ding eigentlich.
Ja, also das hatten wir auch, glaube ich, gar nicht so explizit geplant, aber haben schnell gemerkt, dass es halt einfach auch uns hilft. Also für mich war es zum Beispiel auch ein Ziel, so ein bisschen rauszukommen aus der eigenen Blase, auch mit anderen Argumentationsmustern vielleicht konfrontiert zu werden. Und mir fiel es so, dass die persönlichen Geschichten, da fiel es mir echt schwer, darauf zu reagieren, weil es eben dann wirklich sehr emotional wurde, sehr direkt und so bei so abstrakten Themen wie eben Politik und sowas, da kann man sich ja dann doch leichter irgendwie so ein, vielleicht in eine Diskussion begeben, aber dieses Zuhören, erstmal jemand erzählen lassen, auch eine Stimmung schaffen, wo es halt angenehm ist. Also wir hatten Sonnenschein, wir haben uns ins Grüne gesetzt, Kaffee und Kuchen. Wenn wir uns halt montags hingestellt hätten und jemand ein Mikrofon hingehalten hätten, warum bist du wütend, hätte natürlich Gespräch ganz anders gelaufen. Also eine Atmosphäre schaffen, zuzuhören und nicht sofort auf Kontra zu gehen. Und dann haben wir doch sehr differenzierte Sachen dann auch bekommen. Also auch viele Sachen, wo ich sage, ist jetzt definitiv nicht meins, aber zumindest erstmal verstehen, woher das rührt und was vielleicht dahinter steckt.
Blumenwurf.de kann man sich immer einen Eindruck machen. Die Vernissage der Ausstellung Unverblümt am 22.10. am Mittwoch 17 Uhr im Thüringer Landtag. Nun habt ihr mit vielen Politikerinnen und Politikern gesprochen im Thüringer Landtagswahlkampf. 350 Stunden oder wie viel ist das?
Ja, 351 so. Stunden haben Na, wir gefilmt und wir machen jetzt eine Serie aus dem Landtagswahlkampf. Da kann man ja sagen, ach naja, so lange her, wen soll das noch interessieren? Ich glaube, man wird überrascht sein, was hinter den Kulissen passiert ist,
total
wie
spannend,
nahbar Politiker tatsächlich auch sein können, wenn
die
man lange dabei ist.
Und ihr habt euch die Zeit gelassen und dann haben sie ihren Panzer ein bisschen es hat was durchgescheint, geschwungen.
Ja.
Ich muss noch nachfragen, ich habe jetzt nur das Wort Serie gehört. Gibt es dann im Öffentlich-Rechtlichen, wird es dann ausgestrahlt oder wo wird das?
Nee, es wird eine Plattform in Thüringen gegründet, die heißt Lost Tapes und da soll dann unsere Brombeer-Serie soll
bezogen
dann
auf
da
die Brombeer-Koalition, die gerade regiert.
Genau, und wir sitzen gerade am Schnitt, also fangen jetzt gerade an. Also gesichtet haben wir schon Monate und Monate und Monate. Weil du musst ja wissen, in Politik wird ja eigentlich nur gesprochen. Also es ist ja nicht, dass da jetzt die Handlung das große Thema ist, sondern da wird gesprochen. Und da es um jedes Wort geht, ist es natürlich auch für uns wichtig, jedes einzelne Wort ganz genau zu verschriften. Und KI hilft da nur bedingt. Die KI kennt viele Wörter nicht. Und deswegen, wir haben jetzt über Monate hinweg nur gesichtet, verschriftet. Und jetzt beginnen wir mit dem Schnitt.
Bei dem letzten Gespräch haben wir über die Ausspielwege und über die Verantwortung des Öffentlich-Rechtlichen und warum wer was nicht ausstrahlt und so weiter. Jetzt sagt ihr, wir wollen nicht mehr abhängig sein, das Nadelöhr der Distribution. Wir machen selber die Plattform. Schambrowski ist mit dabei.
Also wir machen sie nicht. Also wir sind dann nur sozusagen diejenigen, die auf der Plattform etwas anbieten. Und da kann man dann sich anschauen. Da können wir ja gerne nochmal reden, wenn es dann soweit ist.
Können wir nochmal reden darüber, über die vielleicht auch die Verantwortung des Öffentlich-Rechtlichen, weil ich fände es natürlich besser, wenn die beim MDR auch laufen würde, aber naja, ist ein anderes Thema. Ihr sagt, wir machen selber, wir benutzen andere Distributionswege. Wenn es soweit ist, sehen wir uns dann nochmal wieder.
Auf jeden Fall.
Schön, freue ich mich.
Dann bedanken wir uns erstmal beide, Carsten und ich, bei Stefan Petermann und Yvonne André, Filmmachende oder Ausstellungskuratorinnen und Kuratoren.
Künstler, finde ich immer gut. Ja.
Also vielen Dank für das Gespräch, blumenwurf.de und übermorgen 17 Uhr im Thüringer Landtag ist die Vernissage der Ausstellung Unverblümt und dann gibt es auch regulär, kann man auch vorbeischauen im Thüringer Landtag.
Wir danken euch für euer Interesse, ist immer nett
viel
bei euch.
Kraft, ja, viel Kraft für diese Arbeit, diese ist ja wirklich harte Arbeit, ne? Aber ihr macht euch noch Freude, schön, prima.
Wir lieben diese Arbeit.
Ja. Herrlich. Tschüss, schönen Tag, ciao. Ja,
danke, ciao.
Musik von Tim Neuhaus vom Zughafen-Sampler in den Nullerjahren erschienen. Ihr hört weiterhin unterdessen an diesem Montag. Für die meisten war es eine Reise in den Tod. Am 10. Mai und 19. September 1942 wurden mehrere 100 Jüdinnen und Juden in Thüringen in die Konzentrationslager deportiert. In Erfurt erinnern aktuell 21 Stolpersteine und 9 Denknadeln an das Schicksal dieser Menschen. Die bestmögliche Form des Gedenkens war auch lange Zeit eine politische Diskussion im Erfurter Stadtrat, wie Michael Panse von der CDU, der Beauftragte der Landesregierung für jüdisches Leben, bei der jüngsten Stolpersteinverlegung an diesem Freitag noch einmal erinnerte.
Eine Diskussion, ob die Stolpersteine als Form des Gedenkens gewählt werden oder die Denknadeln fortgeführt werden. Es hat länger gedauert, bis die Stadt sich dazu entschieden hat, auch die Arbeitsgruppe, die das ja macht, jetzt mit Stolpersteinen viel mehr Menschen auch gedenken zu können. Ich höre bis jetzt nur positive Resonanz. Also sowohl bei den Verlegungen der Stolpersteine war da keinerlei Auseinandersetzung, Kritik und bis jetzt auch eine positive Resonanz. Insofern hoffe ich, das geht gut weiter.
Mit 31 Ja-Stimmen wurde sich vor 2 Jahren für die Stolpersteine als Form des Gedenkens an die Ermordung und Deportation jüdischer Menschen im Erfurter Stadtrat entschieden. Die Begründung der Stadtverwaltung damals, Zitat, diese Form des Gedenkens stellt eine bereits in vielen europäischen Städten verbreitete, niedrigschwellige Form des Gedenkens für Angehörige aller Opfergruppen dar. Stolpersteine sind Projekt und geschützte Marke des Berliner Künstlers Gunter Demnig. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Es handelt sich dabei um quadratische Messingtafeln, beschriftet mit Namen, Geburts- und Sterbedaten, Geburts- und Sterbeort von Opfern des Holocaust und weiteren Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen. Diese werden im öffentlichen Raum vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer verlegt. Stolpersteine bieten die Möglichkeit, das nicht mehr sichtbare jüdische Leben auf leicht verständliche Art sichtbar zu machen und so ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken. Die Kosten für Herstellung und Verlegung werden von Initiator des jeweiligen Stolpersteins getragen. Die jüdische Landesgemeinde, vertreten durch deren Vorsitzenden Professor Dr. Schramm, hat sich für diese Form des Gedenkens in Erfurt ausgesprochen. Zitat Ende von der Erfurter Stadtverwaltung am 27. September 2023, als der Stadtrat sich für die weitere Verlegung entschieden hat. Im September und Oktober sind jetzt 20 neue Stolpersteine an 8 verschiedenen Erfurter Orten gesetzt worden. Bei der Stolpersteinverlegung in der Charlottenstraße vor 5 Wochen wurde der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Reinhard Schramm noch einmal deutlich.
Die Gesellschaft hat damals versagt. Vielleicht hätte es viel weniger Opfer gegeben oder hätten viel mehr ausreißen können, wenn die Gesellschaft damals ihren jüdischen Nachbarn zur Seite gestanden hätte. Natürlich gibt es positive Ausnahmen, aber in der Masse leider hat die Gesellschaft versagt.
Vergangenen Freitag wurden 5 neue Stolpersteine in der Werner-Seelenbinder Straße 3 und am Löwerwaldgraben 3 gesetzt. Erinnert wird an das Schicksal der jüdischen Familien Heinemann und Rehbock. Wir von Radio Frei waren am Löwerwaldgraben vor Ort. Ein paar Eindrücke und Stimmen gibt es nach der nächsten Musik.
Thank you. Itkadal veitkadash shemeraba. Bealmadi verachirutech, veyamlich malchutech, vechayechon uviomechon, uvechayedchol bet Yisrael, baagalau vizman kariv veimru amen.
Es ist ein besonderer, stiller Moment, als Milan Anditsch, Kantor der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, das jüdische Totengebet, Kaddisch genannt, spricht. Rund 50 Menschen sind zum Erfurter Löwerwallgraben 3 gekommen, um hier ganz konkret an das jüdische Ehepaar Frieda und Sigmund Rehbock zu erinnern. Beide lebten hier 6 Jahre lang, um schließlich im Mai 1942 in das Vernichtungslager Bieltsche deportiert zu werden. Dort werden sie ermordet. 2 Stolpersteine erinnern nun an die Rehbocks. In ihrer Rede beschrieb Mitorganisatorin Franziska Friedrich das Leben der beiden und verwies auch auf heute noch aktuelle Fragestellungen.
All das ist gerade einmal 83 Jahre her. Rehbocks waren Bürger wie wir, die in Erfurt gelebt, gearbeitet und geliebt haben. Und die am Ende nach diversen Schikanen, Verfolgung und Deportation im KZ Bieltsche ermordet wurden. Ich frage mich, was hätte ich getan? Wären Rehbocks meine Nachbarn, meine Freunde gewesen?
Genau diese Frage stellte sich auch die Patin des Stolpersteins für Frieda Rehbock.
Das geht mir nahe. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass damals in Zeiten von Sippenhaft es auch wieder eine existenzielle Frage war für jeden, der bemerkt hat, was da falsch gelaufen ist. Mische ich mich ein oder nicht? Denn wie gesagt, die Grundrechte waren für alle eingeschränkt, sodass man aus seinem bequemen Leben von heute heraus nicht genau sagen kann, was man selber getan hätte. Das ist so eine Frage, bei der man erst weiß, wenn man in der Situation war, was man wirklich machen hätte können, was man eben tut, aber alleine, dass man sich überlegt, wäre ich bereit, etwas zu tun und was könnte ich tun, das ist schon ein erster Schritt, denke ich.
Insgesamt 21 Stolpersteine erinnern nun an das Schicksal jüdischer Menschen in Erfurt. Mehrere hundert Familien, Frauen, Männer wurden während des Dritten Reichs vertrieben, deportiert oder ermordet. Die Idee zu den Stolpersteinen kommt von Gunter Demnig. Die Stolpersteine gibt es seit mehr als 30 Jahren. In Erfurt gab es lange Zeit als Erinnerung an die Schicksale der jüdischen Menschen die Denknadeln. Erst im letzten Jahr wurde auch in Erfurt der erste Stolperstein gesetzt. Sophie Marie Hohmann von der Initiative Stolpersteine Erfurt ist dankbar über das generelle Interesse und auch die Vorschläge von außerhalb.
Also man muss erstmal sagen, dass wir gerade, die Verlegungen sind alles Anfragen, die uns erreichen. Und jetzt, wo wir irgendwie präsenter werden, kommen auch schon, wir haben jetzt eine Anfrage aus Australien von einer Familie, die sich wünscht, dass wir Verlegungen, also sozusagen, wir sind gar nicht, dass wir jetzt selbst eigentlich die Person aussuchen, sondern es kommt eigentlich gerade noch von uns, von außen und das ist natürlich ganz toll. Und wir haben jetzt bisher ja auch nur für jüdische Familien Stolpersteine verlegt. Das möchten wir auch gerne in Zukunft ausweiten. Für die jüdischen Familien, muss man sagen, ist die Forschungslage sehr gut. Es gibt das Buch Ausgelöschtes Leben von Dr. Jutta Hoschek, die eine wirklich wertvolle Grundlage hat. Und wir haben eine kleine Forschungsgruppe bei uns in der Initiative, die immer die Inschriften vorbereitet, dann nochmal im Stadtarchiv das auch verifizieren lässt. Und was auch noch wirklich wichtig ist bei der Recherche, ist nochmal die Quellen, die dann auch die Nachfahren und Familien haben, weil da kommen dann nochmal Informationen, die wir hier in Erfurt gar nicht haben und so ergibt sich dann natürlich immer noch eine oft lückenhafte Biografie, aber trotzdem können wir ein bisschen mehr über die Menschen erfahren.
Um zusätzlich etwas über das Leben der jüdischen Menschen und ihr Schicksal während des Dritten Reichs zu erfahren, gibt es auf der Internetseite der Initiative Stolpersteine weitere Infos. Und dann auch noch ein paar weitere, noch vage Ideen, so Sophie Marie Hohmann.
Bisher haben wir, weil die Inschriften auf den Stolpersteinen sind ja auch sehr kurz, wir haben jetzt schon eine Webseite, wo wir nochmal ausführlicher Biogramme, da gibt es eine digitale Karte, da kann man die Stolpersteine finden. Ein Audioguide ist bisher nicht geplant, man muss auch sagen, wir sind auch wirklich noch so im Aufbau und Organisieren, aber Wir haben bei der letzten Verlegung auch eine Angehörige von einer Familie, die lebt in Berlin und die hat eine App entwickelt, mit der man die Stolpersteine fotografieren kann und dann auch auf das Biogramm kommt. Vielleicht ist auch das etwas, was wir dann in Zukunft mal verfolgen werden, aber gerade sind wir noch dabei, uns ja mit dem Kern der Aufgabe, also mit der Verlegung von Stolpersteinen zu beschäftigen.
Wer also mehr über das Schicksal der Familie Rehbock und der anderen Familien erfahren möchte, geht einfach auf die Internetseite www.stolpersteine-erfurt.de. Noch einmal ein Ausschnitt aus der Rede von Franziska Friedrich über das Leben von Sigmund Rehbock.
Sigmund kam aus Eisenach. Er wurde 1883 geboren und wuchs dort mit zwei Brüdern auf. Seit 1908 lebte er in Erfurt, wo er zunächst als Handlungsgehilfe, später als Kaufmann tätig war. Wie fanden die beiden zueinander? Wir wissen es nicht. Naheliegend ist, dass sie sich durch Friedas Schwester Rosa kennenlernten, die mit ihrem Mann Samuel Blum eine Webwarengroßhandlung in der Erfurter Bahnhofstraße betrieb.
Die Patenschaft für den Stolperstein von Sigmund Rehbock hat der Lehrer Jakob Liebig übernommen. Er ist eher zufällig und ganz naheliegend auf die Erfurter Stolpersteine aufmerksam geworden.
Beim Spazierengehen. Ich glaube, das ist ja auch das Bestechende an den Stolpersteinen, dass man einfach darüber stolpert, in Anführungszeichen, und das wahrnimmt. Und es ging mir so, dass ich Anfang letzten Jahres oder Ende vorletzten Jahres, 23, mich gefragt habe, gibt es denn eigentlich Stolpersteine in Erfurt? Und gesehen, es gibt die gar nicht. Und dann habe ich mitbekommen, es gibt diese Stecknadelaktion, ja, aber es gibt die Stolpersteine gar nicht. Und das fand ich irgendwie schon bemerkenswert für eine Landeshauptstadt und für eine Stadt, die so nah am Konzentrationslager Buchenwald ist. Und dann habe ich mich eben irgendwie gefreut im Jahr 2024, okay, doch jetzt gibt es eine Initiative und jetzt werden Stolpersteine verlegt.
Und dann hat sich Jakob Liebig sehr spontan entschlossen, die Patenschaft zu übernehmen und die Initiative Stolpersteine in Erfurt zu unterstützen.
Ich arbeite an einer Schule hier in der Nähe und da gab es einen Aushang zu dieser Verlegung. Und eigentlich wollte ich mich schon früher melden, aber wie das dann immer so ist im Arbeitsalltag, gehen die wichtigen Sachen unter. Und ich hatte das die ganze Zeit noch im Kopf und dann hat mich tatsächlich der Zeitungsartikel aus der Thüringer Allgemeinen nochmal angestupst und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich's. Und ich wohne eben hier im Karree und dachte, da kann ich die Patenschaft gut übernehmen, weil ich wirklich regelmäßig hier vorbeikomme. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und wurde sofort zurückgerufen.
Und so erinnern in Erfurt die 21 Stolpersteine an die während des Dritten Reiches deportierten und vertriebenen jüdischen Familien Markus, Wolf, Adel, Feiner, Meierstein, Hacker, Heinemann, Rehbock und den Kaufmann Karl Klar. Soweit ein paar Stimmen und Eindrücke von der Stolpersteinverlegung vergangenen Freitag. Und die Musik, die hier zu hören war, die gab es auch vor Ort zu hören und die war von dem Musiker Karl Winkelbauer. Weitere Informationen zu den Stolpersteinen und auch einige Biografien nachzulesen gibt es unter www.stolpersteine-erfurt.de. Wir von Radio Frei werden auch weiter über die Stolpersteine in verschiedenen Sendungen berichten. damit sind wir schon wieder am Ende dieser unterdessen Ausgabe am Montag angelangt. Aber hier geht es natürlich weiter im Programm von Radio Frei. Und morgen gibt es auch ein neues unterdessen, dann mit Kollegin Marie. Unter anderem gibt es natürlich wieder aus neutraler Sicht eine Rubrik mit Albert Jörimann, der aus der Schweizer Perspektive die politischen Ereignisse einordnet. Außerdem geht es um das Lastenrad Ella hier in Erfurt. Man muss ja schon in der Mehrzahl sprechen. Es gibt inzwischen 16 Fahrradlastenräder und darüber gilt es zu sprechen, weil auch diese Flotte noch einmal erweitert wurde. Und ein weiteres Thema ist die Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie Erfurt. Motto: eine breite Zivilgesellschaft unter Druck. Die findet heute Abend im Rathaus statt und Kollege Asmus wird dann bei Marie berichten, was da alles besprochen wurde. Wir hören am Ende nochmal Musik von Klaus Doldinger, ein wichtiger Musiker, Komponist, der jetzt verstorben ist. Er hat viele bekannte Sachen komponiert, unter anderem die Titelmelodien für die Filme Das Boot oder auch Die unendliche Geschichte. Aber er hat auch die Melodie für Liebling Kreuzberg gemacht. Die Älteren werden sich erinnern, das war eine Serie mit Manfred Krug. Und da hören wir jetzt hinein. Macht's gut.